Herzlich willkommen. Ich, Kai hat es gerade gesagt, bin Holger Voges. Ich komme aus Hannover, mache da neben Bücherschreiben unter anderem auch noch Schulungen. Also ich habe ein Schulungsunternehmen und Bündnisgruppenrichtlinien sind ein Thema, das ich immer schon unglaublich spannend fand. Und es hat sich ergeben, dass ich ein Buch schreiben durfte. Ich bin nicht für die erste und die zweite Auflage verantwortlich, aber ich habe die dritte Auflage übernommen, weil der Originalautor für den Verlag nicht mehr verfügbar war. Und ich konnte leider nicht das ganze Buch neu schreiben. Das fand ich im Nachhinein sehr, sehr traurig, weil mir einfach die Zeit dazu gefehlt hat. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr viel geändert in dem Buch und habe natürlich auch das Thema Gruppenrichtlinien PowerShell hier mit einfließen lassen, genau wie in den Vortrag. Ich zeige mal kurz, was ich ungefähr vorhabe. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen zeitlich nach hinten offen. Also ich habe ja eine Stunde Zeit und ich habe jetzt einfach mal so ein paar verschiedene Themen zusammengefasst. Und je nachdem, wie die Zeit reicht, machen wir dann noch vielleicht die eine oder andere Ergänzung. Also wir haben einmal grundsätzlich eben die Neuerungen in Windows 10. Tatsächlich sind das eigentlich gar nicht so unglaublich viele. Es sind halt vor allem viele neue administrative Vorlagen dazugekommen, aber wenig Group Policy Extensions. Wir werden uns dann, oder ich werde dann einmal so ein bisschen auf das Thema Windows Update nochmal eingehen. Da ist ja sehr viel bei Windows 10 anders geworden. Und da gibt es auch einige Einstellungen, mit denen man eben das neue Windows Update for Business konfigurieren kann, steuern kann. Das ist mal so ganz beispielhaft ganz schön zu sehen, was man da so alles machen kann. Dann grundsätzlich nochmal so einen Überblick über viele der neuen administrativen Vorlagen, die man in Windows 10 setzen kann. Da will ich einfach mal so auf die eine oder andere, die vielleicht ganz interessant ist, eingehen. Gerade mit dem Thema Privacy und Telemetrieeinstellungen und sowas. Das ist ja immer wieder sehr viel in Diskussion. Dann ein Thema, das auch sehr oft immer wieder auch auf das ich öfter mal angesprochen werde oder wo ich feststelle, dass das bei vielen interessant ist, ist eben das Thema Anpassen des Windows 10 Startmenüs. Da hat sich mit der Version 16.07 nochmal wieder ein bisschen was ergeben. Das heißt, man kann einige Dinge jetzt anpassen, die vorher nicht möglich waren und kann das dann über Gruppenrichtlinien zentral zur Verfügung stellen, über eine XML-Datei. Dann gehe ich nochmal auf die Unterschiede in der Version oder in der Pro-Version zu Enterprise und Education ein. Auch da hat sich ja ein bisschen was getan mit der Version 16.07, also viele Einstellungen, die früher auch auf der Pro-Version gezogen haben, sind jetzt einfach mit Windows 10 Pro, oder ich kann Windows 10 Pro zwar damit konfigurieren, aber die Einstellungen werden halt einfach nicht gesetzt. Da werde ich nochmal auf die einzelnen eingehen, auf die man achten muss. Dann habe ich das Thema neue und alte Probleme, also sprich, da geht es so ein bisschen darum, was für Änderungen sich in den letzten ein, zwei Jahren ergeben haben, die eben zum Teil auch zu massiven Problemen im Unternehmen geführt haben, weil da kurzfristig irgendwelche Änderungen durch Updates eingespielt worden sind. Und ein paar Probleme, die sich eventuell auch durch neue, sehr schnelle Hardware ergeben. Und dann das angekündigte Thema Gruppenrichtlinien verwalten mit Windows PowerShell. Ich habe gestern gerade mit einem der Referenten gesprochen, der dann auch sagte, ja, Gruppenrichtlinien, das ist ja so eine böse Sache und ganz viele hassen Gruppenrichtlinien, ja. Und ich weiß nicht, ob hier Gruppenrichtlinien, PowerShell-Hasser meine ich natürlich. Ich weiß nicht, ob hier PowerShell-Hasser unter uns sind, die mich mit Tomaten beschmeißen, wenn ich mit dem Thema PowerShell anfange. Aber im Normalfall ist es so, dass immer wenn ich zeige, was mit PowerShell, das passiert mir heute noch ein paar Mal, was mit PowerShell so alles möglich ist, auch eben gerade im Bereich Gruppenrichtlinien und wie einfach das zum Teil zu implementieren ist, dann sind die meisten noch sehr beeindruckt und sagen, okay, ich sollte mich vielleicht doch noch mal mit dem Thema PowerShell ein bisschen näher auseinandersetzen. Also ich habe hier viele, viele Beispielskripte oder viele, viele Beispiele mal zusammengetragen, was man eben über PowerShell mit Gruppenrichtlinien machen kann. Und dann, falls dann noch Zeit übrig sein sollte, was ich zwar nicht glaube, aber dann gehe ich eventuell noch mal auf so ein paar Änderungen ein, die sich mit Windows 8.1 ergeben haben, weil für viele, die jetzt natürlich von Windows 7 auf Windows 10 migrieren, eventuell nicht nur die Einstellungen von Windows 10 interessant sind oder die Änderungen, sondern auch das, was sich mit Windows 8 und Windows 8.1 ergeben hat. Und da ist tatsächlich auch noch ein bisschen mehr passiert. So. Ich werde versuchen, das nicht allzu sehr zu so einer Folienschlacht ausarten zu lassen, sondern ich werde gleich ein bisschen was auch einfach an meinem Demosystem zeigen. Was bei Windows 10 neu dazugekommen ist, das sind zum einen eine ganze Reihe von neuen ADMX-Dateien. ADMX-Dateien, administrative Vorlagen, sind ja letztendlich einfach nur Registry-Einstellungen, die gesetzt werden über das System. Und wenn man in den Gruppenrichtlinien Editor reinschaut im Windows 10 oder Windows Server 2016, wird man feststellen, dass sich da faktisch eigentlich gar nichts geändert hat. Also wenn man, speziell wenn man eben von Windows 8.1 kommt, im Verwaltungstool selber ist eigentlich nichts neu, da kennt man sich sehr schnell wieder aus. Es sind tatsächlich eben nur eine Reihe von administrativen Vorlagen, die man jetzt mit Windows 10 neu anpassen kann, und die kann ich natürlich auch auf einem Windows Server 2012 R2 oder auf einem Windows 8.1 im Prinzip noch nachinstallieren. Das ist ja einfach nur ein reiner Kopiervorgang, den man da vornimmt. Dann werde ich auf so ein paar Privacy ein, oder dann möchte ich ein bisschen gleich mal zeigen, welche Privacy-Einstellungen es gibt. Ich habe dafür eine Reihe von Gruppenrichtlinien vorkonfiguriert, die noch derzeit noch nicht ganz fertig sind, die ich aber dann, wenn ich die alle fertig kommentiert habe, auch nochmal zum Download zur Verfügung stellen werde. Das heißt, die kann man dann einfach alle nachträglich auch nochmal runterladen und gucken, was ist da tatsächlich an neuen Einstellungen dazugekommen. Dann schauen wir uns einmal ganz kurz an, Einstellungen von OneDrive und Windows Store. Das sind ja auch ganz wichtige Änderungen, eigentlich Features im Windows 10. Eine Frage, die halt auch oft auch auftaucht, ist, wie werde ich dieses OneDrive überhaupt wieder los? Ich will das eigentlich gar nicht haben im Unternehmen. Man kann das OneDrive zumindest ausblenden aus dem Explorer, auch wenn man es so ganz aus dem System nicht wirklich rauskriegt. Und eben anpassen des Windows Stores. Dann haben wir noch das Windows 10 Startmenü, hatte ich gerade schon mal erzählt. Windows Update, Einstellungen anpassen. Und da würde ich auch vielleicht einfach mal direkt einhaken. Ich hatte gestern schon mal bei einem Windows 10 Vortrag so einen kurzen Überblick gesehen über die einzelnen Versionen oder wie sich Microsoft das Windows Update vorstellt. Vielleicht im Vorfeld nochmal grundsätzlich: das Windows 10 Update gibt es jetzt eigentlich in zwei Geschmacksrichtungen. Also wenn man Windows updaten möchte, dann hat man entweder die Möglichkeit, so wie man das bisher gemacht hat, klassisch mit dem Visus zu arbeiten, oder man kann eben das Windows Update for Business benutzen. Und das Windows Update for Business ist letztendlich kommt letztendlich ohne lokal installierten Server aus, sondern mit dem Windows Update for Business benutzt man im Prinzip immer die Microsoft-Infrastruktur. Da hängt auch so ein Torrent-Download-Verfahren mit dran, wo man seine Updates dann im Unternehmen eben zwischen den einzelnen Clients verteilen kann. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Einstellungen. Und um aber zu gucken, wie die Einstellungen jetzt überhaupt funktionieren, ist es nochmal ganz interessant, sich anzugucken, was oder wie das Windows Update jetzt grundsätzlich funktioniert. Wir sind in den letzten Monaten sehr, sehr viele Änderungen auch immer wieder durchgeführt worden. Und hier haben wir nochmal aufgelistet, wie sich die einzelnen Windows-Versionen, Software oder Windows as a Service jetzt zusammensetzen. Und zwar, ganz wichtig vielleicht erstmal, sind die verschiedenen Branches, die man kennen muss. Das heißt, wenn von Windows Feature Updates verteilt werden oder wenn von Microsoft Feature Updates verteilt werden, die sollen jetzt im Schnitt alle 6 Monate ungefähr kommen, dann bekommt man immer erstmal die aktuellste Version mit allen neuen Features, und das ist der sogenannte Current Branch. Und dieser Current Branch, der wird dann, wie gesagt, nach ungefähr 6 Monaten durch einen neuen Current Branch, durch eine neue Version abgelöst, durch neue Features. Und wenn dieser Current Branch sich als stabil erwiesen hat, das ist normalerweise so nach 4 bis 5 Monaten, zumindest ist das so die offizielle Aussage, dann wird dieser Current Branch zum Current Branch for Business. Das heißt, dann sagt Microsoft, jetzt ist die Version quasi auch Business ready, jetzt kann im Unternehmen eingesetzt werden. Und grundsätzlich ist es halt so, wenn ich Windows 10 in dieser Art und Weise einsetze, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich irgendwann mit einer relativ alten Version arbeite, wenn ich meine Systeme nicht update. Das heißt, muss mich mal ganz kurz fassen und noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das heißt, wir haben letztendlich das Problem, dass die Windows-Versionen auch in Unternehmen inzwischen immer abgegradet werden und dass ich um diese Feature-Updates eigentlich nicht drum herum komme. Und deswegen muss ich mir halt überlegen, wie ich diese Software jetzt verteile. Denn das Problem, das wir in größeren Unternehmen haben, ist ja sowieso grundsätzlich, dass wir eigentlich so wenig Updates wie möglich haben wollen. Weil jedes Update ja letztendlich auch Auswirkungen auf die Funktionalität unserer Clients oder unserer Software hat. Wir müssen ja jedes Mal testen, funktioniert dieses neue Feature-Update, funktioniert dieses neue Security-Update überhaupt noch mit meiner Software oder sind da irgendwelche Änderungen durchgeführt worden, die letztendlich dann nicht mehr mit meinem System zusammen funktionieren oder mit meinen Clients zusammen funktionieren. Und deswegen ist die Idee hier an dieser Stelle, dass man als Unternehmen immer eine Reihe von Clients hat, die mit der Preview-Version von Windows 10 laufen, also mit der Windows Insider-Version. Und ich habe das letztens in einem Vortrag gesagt, die dann von technikaffinen Benutzern am besten verwendet wird. Und dann sagte ein Administrator, wir haben gar keine technikaffinen Benutzer. Ich vermute, dass einige von Ihnen das sehr, sehr ähnlich sehen. Also grundsätzlich ist aber jedenfalls die Idee, dass man halt wirklich erstmal einige wenige Rechner immer mit der aktuellsten, mit der Beta-Version ausstattet und schon mal guckt, laufen die wichtigsten Applikationen mit dieser Version zusammen. Dann hat man eine Reihe von Rechnern, die eben über den Current Branch konfiguriert sind. Das heißt, die kriegen den aktuellen Current Branch eben in einer etwas größeren Installation und dann eben auf vielleicht weniger technikaffinen Benutzern oder die Insider-Preview läuft auf dem oder bei den Administratoren im Test und der Current Branch wird dann tatsächlich auf die ersten Benutzer im Unternehmen ausgerollt. Dann hat man einen weiteren Ring, wo dann noch mehr Benutzer vielleicht auch mit exotischerer Software eingebunden werden, die zum Beispiel nach 3 Monaten ausgeteilt wird. Und dann haben wir den Current Branch for Business, den können wir dann auch nochmal nach hinten verschieben. Das heißt, wir haben dann vielleicht erstmal alle Benutzer, die nur mit Standard-Software arbeiten und alles Weitere kommt dann eben noch hinten dran. Man kann da also eine ganze Reihe von Updates verschieben. Das werden wir uns dann gleich anschauen, wie man das konfiguriert. Und dann gibt es noch die LTSB-Version. Die LTSB-Version ist der Long-Term Service Branch. Der Long-Term Service Branch, der soll normalerweise nur alle 2 Jahre aktualisiert werden und der bekommt keine Feature-Updates. Der wird nur mit Security-Updates versorgt. Und bei der LTSB-Version, ich habe auch viele Kunden, die gleich gesagt haben, oh cool, LTSB-Version, wir nehmen die LTSB-Version. Wir haben so viel Spezialsoftware, dann kommen wir da gar nicht in die Bredouille. Die Problematik bei der LTSB-Version ist letztendlich natürlich die, dass die LTSB-Version auch keine Funktionalitätsupdates mehr für neuere Hardware zum Beispiel bekommt. Also das ist eine Problematik, die halt nach wie vor auch nicht so wirklich geklärt ist. Was passiert, wenn ich jetzt so eine LTSB-Version habe, die nur alle 2 Jahre Updates erfährt und ich habe neuere Software oder neuere Hardware eingekauft und habe jetzt aber meine ältere LTSB-Version, die ich auf den Kisten installieren will, aber da wird eben die neue Hardware nicht mehr unterstützt. So, schauen wir uns einmal kurz an, wie man das konfigurieren kann. So, ich habe hier den falschen Rechner. Das ist der richtige. Und ich habe hier einen 2-Bildschirm-Betrieb. Sekunde. So, besser. So, also ich habe jetzt meinen Domain-Controller. Und wenn wir die Group Policy Management Konsole aufmachen, dann sieht man erstmal, dass, wie gesagt, wenn man zumindest von Windows Server 2012 R2 oder von Windows 8.1 kommt, hier eigentlich keine großartigen Neuerungen auffallen. Ich habe hier mal eine Reihe von Gruppenrichtlinien-Einstellungen vorbereitet oder von GPOs. Na komm. Mach am besten mal die Einstellung selber auf. Und wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von Einstellungen, die wir konfigurieren können für unser Windows Update. Und die wichtigsten Punkte, die wir vielleicht haben für das Windows Update for Business, das ist eben das, was wir hier unter Windows Update, die für Windows Updates finden. Und zwar haben wir hier zwei Einstellungen, einmal für die Feature Updates und einmal für die Quality Updates. Die Feature Updates, das sind eben die Pakete, in denen die neuen Feature-Versionen kommen, also Current Branch for Business. Und hier an dieser Stelle kann ich jetzt konfigurieren, zu welchem Branch meine Clients gehören sollen. Das heißt, ich habe jetzt eine, zum Beispiel mehrere Organization Units, auf denen dann die einzelnen Gruppenrichtlinien konfiguriert sind. Und meine Standard-Clients gehören dann zum Beispiel in den Current Branch for Business. Die bekommen also den Current Branch for Business ausgeliefert. Und dann habe ich zusätzlich die Möglichkeit, das Ausrollen des Current Branch for Business nochmal um bis zu 180 Tage zu verzögern. Das heißt, ich kann hier bis zu einer eine Verzögerungszeit einstellen von bis zu 180 Tagen. Und das heißt, nach dem Release des Current Branch for Business aktualisieren sich die Client dann auf das aktuelle Feature-Update nach 180 Tagen oder eben je nachdem, was ich da an Verzögerung eingestellt habe, automatisch. Das wäre also die Möglichkeit, eben zu sagen, man hat mehrere Ringe. Ich konfiguriere einen Ring von Computern mit einer Gruppenrichtlinie, wo gesagt wird, wir haben Current Branch for Business mit plus 30 Tagen und einen weiteren Ring, der den Current Branch for Business mit 180 Tagen Verzögerung ausrollt. Man kann hier prinzipiell das Update auch nochmal kurzfristig vollständig aussetzen. Das, man sieht es hier auch in der Beschreibung nochmal, wirkt sich dann eben für 60 Tage aus. Danach wird der Client aber auf jeden Fall aktualisiert. Und das Gleiche haben wir hier nochmal für die Quality Updates. Die Quality Updates, das sind die Updates, die auch im Long-Term Service Branch zum Beispiel ausgerollt werden, also die ich nicht verhindern kann. Das ist unser, das ist das, was wir klassischerweise eben unter Hotfixes oder Security Fixes haben. Und hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, eine Verzögerung einzustellen. Im Unternehmen sicherlich ganz hilfreich, wenn man da die Updates nicht sofort einspielt. Das Problem, das ich hier grundsätzlich mit diesem Verfahren oder mit dieser Möglichkeit des Ausrollens sehe, ist eben, dass die Update-Qualität in letzter Zeit bei Microsoft ja nicht so gigantisch groß war. Es gab ja öfter mal Probleme. Deswegen sollte man nicht unbedingt alle Updates sofort einspielen. Hier kann man eben eine Verzögerung von bis zu 35 Tagen einrichten, dass die Clients also eben nach maximal 35 Tagen das Update kriegen. Aber zumindest eine Woche ist, glaube ich, eine ganz schlaue Idee. Ich war unter anderem auch von diesem ersten großen kumulativen Update-Problem betroffen, das nach der 16.07er-Version kam, wo dann das Update immer ausgerollt wurde bis 97%. Danach hat er gesagt, Update, es ist ein Fehler aufgetreten, dann hat er das alles wieder zurückgerollt. Das Ganze hat dann ungefähr 2 Stunden gedauert und das hat er jeden Tag gemacht. Und das möchte man, glaube ich, im Unternehmen dann lieber nicht haben. Und das Problem ist, glaube ich, nach ungefähr einer Woche gefixt gewesen. Also da sollte man ungefähr aufpassen. Das sind also grundsätzlich erstmal die beiden wichtigsten Features, die man hier einstellen kann, wenn man dieses Windows Update for Business benutzen möchte. Und was an dieser Stelle vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass das eine alternative Methode zur VSOS-Verteilung ist. Das heißt, man kann entweder weiterhin ganz klassisch mit dem VSOS seine Updates verteilen oder man kann diese Version benutzen, aber nicht beides gleichzeitig. Im Zweifelsfall gelten ansonsten die VSOS-Einstellungen, wenn man beides konfiguriert hat. Und dann haben wir eben hier zum Beispiel die Möglichkeit noch zu sagen, dass Windows-Treiber nicht im Windows-Update mit inkludiert sein sollen. Das ist ja auch eine Änderung, die schon seit einiger Zeit ausgeführt wurde, also dass Treiber auch über Windows-Update verteilt werden und die Clients auch versuchen, Treiber, wenn sie sie nicht lokal haben, automatisch über das Windows-Update runterzuziehen. Da gibt es also noch einen ganzen Stapel voll von Einstellungen. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Na. So, es geht nichts über eine gute Vorbereitung. Eine Sekunde. Also ich habe hier halt eigentlich sackweise Einstellungen zusammengefügt, aber wenn man hier vorne steht, ist es doch immer ein bisschen was anderes. Vor allem, wenn man das nicht regelmäßig für so großen Mengen an Menschen macht. Ich habe hier im Prinzip einmal die ganzen Einstellungen, die so relevant sind, die bei Microsoft auch dokumentiert sind, zusammengefasst. Wir haben hier halt, genau, das war nämlich der, den ich gesucht habe, wir haben hier nämlich die Möglichkeit unter Windows-Komponenten, die meisten Einstellungen hier finden sich unter Windows-Components, den Download-Mode noch festzulegen. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Wir haben mit Windows 10 eben auch ein Torrent-Verfahren für den Download von Windows-Updates. Und hier können wir, was wahrscheinlich auch in den meisten, also meiner Erfahrung nach sind die meisten Leute eher nicht davon begeistert, dass Clients ihre Updates versuchen, aus dem Internet runterzusaugen, von irgendwelchen anderen Client-PCs. Und hier haben wir die Möglichkeit, wenn man den Current oder das Windows Update for Business benutzt, eben dieses Torrent-Verfahren auch auszuschalten, was natürlich grundsätzlich aber unternehmensintern auch durchaus sinnvoll sein kann. Und dafür haben wir halt diesen Download-Mode. Über den Download-Mode können wir jetzt festlegen, welche Varianten verwendet werden sollen. Die werden über einzelne Integer-Werte gesetzt. Wir haben hier aber die entsprechenden Download-Modes vorgegeben. Es gibt aber noch andere Varianten oder Kombinationen, die man da setzen kann. Das sind nur die Vorgaben. Und über HTTP-Only haben wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, eben zu sagen, wir möchten wieder unser Update nur über HTTP und nur über den lokalen Vesus zur Verfügung stellen. Das wäre hier der Download-Mode. Eine ganz interessante Geschichte ist auch noch Data Collection and Preview Builds. Hier haben wir die Möglichkeit, die Telemetrie-Einstellungen zu konfigurieren. Ich gehe nochmal wieder in die Einstellung rein. Hier kann man zentral festlegen, welche Daten an Microsoft übertragen werden sollen. Windows 10 überträgt ja im Hintergrund eine ganze Reihe von anonymisierten Daten. Und welche Daten tatsächlich übertragen werden sollen, kann man hier konfigurieren. Die oberste Security überträgt nur noch Security-Daten, also zum Beispiel für den Windows Defender, für Threat Analysis, was auch immer. Und diese Option hier, die kann man allerdings nur noch mit der Windows Enterprise Edition einstellen oder eben mit der Education-Version. Es gibt ja mit Windows 10 zwei Versionen, die alle Features erlauben. Das ist einmal die Enterprise-Version und einmal die Education-Version, die eigentlich feature-identisch sind und einfach nur unterschiedlich lizenziert werden. Und alle anderen Versionen sind dann also auf der Pro-Version verfügbar und definieren halt, wie viele Informationen hier übertragen werden sollen. Wobei, wenn man eben die Telemetrie hier komplett deaktiviert, muss man eben auch damit leben, dass Features wie Cortana und Ähnliches zum Beispiel nicht mehr verfügbar sind. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant, ich weiß nicht, wer von Ihnen mit der LTSB-Version schon mal gespielt hat. Die LTSB-Version, also der Long-Term Service Branch, der enthält Features wie zum Beispiel den Microsoft Edge Browser oder Cortana überhaupt nicht. Das heißt, in dem Moment, wo Sie die LTSB-Version einsetzen, haben Sie weder Cortana noch Edge zur Verfügung, sondern da ist dann halt standardmäßig auch wirklich nur noch der Internet Explorer vorinstalliert. Zum Edge gibt es ja auch einen ganzen Stapel voll von Einstellungen, allerdings nicht ansatzweise so viel, wie Sie mit dem, das ist hier MDM, wie Sie mit dem Internet Explorer konfigurieren können. Also wir haben hier eine recht eingeschränkte Menge von Einstellungsmöglichkeiten, einmal auf der Computerkonfiguration. Ich war in der Benutzerkonfiguration. Administrative Vorlagen. Und einmal hier für den Benutzer. Das ist aber sehr, sehr übersichtlich. Und eine Sache, die vielleicht zu Verwirrung führen kann, sollte man auch ein bisschen aufpassen. Es gibt hier auch noch eine Edge UI, die hat mit Edge tatsächlich überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach nur eine Tablet-Einstellung, die man da vornehmen kann. Also wenn Sie Edge UI finden, das hat tatsächlich mit dem Edge-Browser überhaupt nichts zu tun. Ist im Deutschen im Übrigen dann übersetzt mit Rand UI, was ich auch ganz grandios finde. So, jetzt auf die einzelnen Einstellungen in dem Zusammenhang auch nicht weiter eingehen. Wie gesagt, Sie können die Datei dann auch im Download bekommen mit sämtlichen Einstellungen. So. Das ist das Thema Windows Update. Dann haben wir noch das Thema Windows Startmenü anpassen. Das ist ganz interessant und tatsächlich relativ einfach, allerdings auch zurzeit noch relativ beschränkt. Was Sie machen können, ist, Sie können das komplette Windows Startmenü blockieren und bestimmte Apps für den Benutzer vorgeben. Das ist ja auch hier eine Besonderheit von Windows 10, dass Windows 10, wenn man es nicht über Gruppenrichtlinien blockiert, standardmäßig erstmal aus dem Internet eine Reihe von Apps auf Windows 10 runterlädt, also nicht nur verlinkt hier, sondern tatsächlich auch bei der ersten Verbindung mit dem Internet runterlädt. Man kann aber dieses komplette Startmenü anpassen. Und zwar ist das sehr, sehr einfach möglich. Man geht nämlich einfach auf den Client oder auf einen Client. Dann kann man hier auf dem, dann kann man auf dem Client hier die Anpassungen vornehmen, die man gerne hätte. Was man nicht machen kann, ist das Startmenü komplett ausblenden. Also das kann man schon, aber das kann man nicht konfigurieren. So, man kann das hier also auch zusammenschieben. Und dann kann ich einfach eine PowerShell aufmachen. Kann sagen Export, Startlayout. Dann gibt man den Pfad an, wo das Startlayout, das ist eine XML-Datei, wo die abgelegt werden soll. Ich lege die jetzt einfach mal hier auf dem DC ab. So. Und dann habe ich auch da wieder die Möglichkeit, diese Startlayout-Datei nochmal anzupassen. Was man ab der Version 16.07 machen kann, ist einmal die Taskbar anzupassen. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich festlegen, welche Icons in der Taskbar zusätzlich für den Benutzer eingeblendet werden sollen. Oder man kann Standard-Icons aus der Taskbar über diese Startlayout-Datei entfernen. Und seit der Version 16.07 kann man hier über diese Einstellung Default Layout Override Layout Customization Restriction Type auch festlegen, dass der Benutzer hinterher das Startmenü selber bearbeiten darf. Das heißt, bis zur Version 16.07 war es so, dass der Benutzer wirklich immer nur die Version bekommen hat, die ich ihm vorgegeben habe. Jetzt kann ich hingehen, kann die Datei bearbeiten. Startlayout XML. Und dann kann ich hier unter Default Layout Override diese Option eintragen. Na. Dann kann ich über eine Gruppenrichtlinie festlegen, muss ich gerade erst mal gucken, wo ich den Client überhaupt abgelegt habe. Ich schmeiß den hier mal. Das ist jetzt einfach mal ganz unkompliziert Startmenü. So, und dann kann ich für den Benutzer oder auch für den Computer unter Windows-Komponenten, Startmenü und Taskbar, nicht Windows Komponenten, hier das Startlayout einfach festlegen. Also hier gibt es einen Eintrag Startlayout, dahinter lege ich einfach den Pfad zum Startlayout. Netz-weise.de, netlogon. Startlayout XML. So, dann schiebe ich den Client einmal hier nach Hannover. Beziehungsweise ich habe es für den Benutzer gesetzt, ne? Über den hier. So, und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte der Benutzer, es gab den Hanswurst doch, seine Startmenü-Konfiguration jetzt einfach über diese XML-Datei konfiguriert bekommen. Also, das ist eine Variante, wie man das Startmenü anpassen kann. Es ist, wie gesagt, möglich, das Menü als Administrator anzupassen. Standardmäßig bekommt der Benutzer dann genau das, was ich ihm vorgebe, und er kann es nicht ändern, aber eben ab der Version 16.07 kann ich über diese leichte Anpassung in der XML-Datei sagen, dass die Vorgaben zwar gesperrt sind, aber der Benutzer eigene Apps dann in das Startmenü mit aufnehmen kann. So, das ist das Thema Windows Startmenü. Dann haben wir das Thema, das würde ich ganz gerne nochmal ansprechen, und dann schauen wir uns nochmal kurz Gruppenrichtlinien an. Und zwar Probleme und Lösungen. Wir gucken gleich nochmal, was der Client gemacht hat. Eine Sache, die ist auch schon ein bisschen älter, finde ich aber trotzdem sehr, sehr spannend, ist die Tatsache, dass man über die Group Policy Preferences oder über die Gruppenrichtlinien-Einstellungen nicht mehr in der Lage ist, lokale Administrator-Kennwörter zu setzen. Das ist auch gut so, weil das Problem bei den Gruppenrichtlinien-Einstellungen ist, dass dieses Administrator oder dass die Kennwörter, die da gesetzt sind, eben nur sehr, sehr schwach verschlüsselt sind. Und das wirft aber natürlich bei vielen die Frage auf, wie setze ich jetzt mein lokales Administrator-Kennwort? Und auch aus anderen Gründen, nämlich aufgrund der Tatsache, dass die Path-the-Hash-Attacke ja inzwischen ein sehr, sehr bekannter Angriff ist und auch sehr, sehr gefährlich, hat Microsoft ein Tool zur freien Verfügung gestellt, das nennt sich Labs-Tool. Mit diesem Labs-Tool, das kann man relativ einfach installieren, kann man auch dann über eine ADMX-Datei festlegen, dass der lokale Administrator in regelmäßigen Abständen ein neues, zufällig generiertes Kennwort bekommen soll, und zwar auf jedem Rechner ein eigenes Kennwort. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was hilft mir das weiter? Die geniale Idee bei der ganzen Geschichte ist eigentlich die, dass der Client das Kennwort dann einfach ins AD hochlädt. Das heißt, es gibt einfach eine kleine GUI, da kann dann ein Administrator das Kennwort, den Computernamen eintragen. Die GUI liest dann das Kennwort des Computers aus dem AD, aus dem Benutzerkonto aus. Dafür braucht man natürlich die entsprechenden Berechtigungen. Das ist also über Berechtigung abgesichert. Und dann kann der Benutzer, der an einem Rechner administrieren soll, sich mit dem entsprechenden lokalen Administrator anmelden. Das ist ganz wichtig, um eben zu verhindern, dass Benutzer mit erhöhten administrativen Berechtigungen sich an einem Client anmelden oder dass ein Benutzer, wer gestern in der Security-Session gleich am Anfang war, damit dass Benutzer eben von einem Rechner aus in der Lage sind, dann, wenn sie das Kennwort von allen lokalen Administratoren kennen, in vielen Unternehmen hatten ja alle Clients die gleichen lokalen Administratorrechte, sich von da aus auf alle Clients zu verteilen, sehr, sehr schnell. Also das ist das Labs-Tool, kann man bei Microsoft runterladen, gibt es eine kleine Doku zu, ist sehr einfach zu installieren und sehr, sehr effizient. Ich kann Ihnen allen empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das größte Problem an dem Tool ist wahrscheinlich die Schemaerweiterung, das passiert aber alles über PowerShell. Ein weiteres Problem, das aufgetreten ist, ist, dass Microsoft im Juni 2016, am 16. Juni, ein Update eingespielt hat, dass die Verhaltensweise des Gruppenrichtlinien-Clients verändert hat. Und viele von Ihnen arbeiten wahrscheinlich mit Security-Filterung bei Gruppenrichtlinien. Und wenn Sie an der Stelle Gruppenrichtlinien hatten, die nur auf Benutzer gefiltert haben, also nur reine Benutzerkonten, dann sind Sie wahrscheinlich auf das Problem gelaufen, das ich anspreche, nämlich die Tatsache, dass der Gruppenrichtlinien-Client dann diese ganzen Gruppenrichtlinien, die nur für Benutzer konfiguriert waren, nur für Benutzergruppen einfach nicht mehr gezogen hat. Ursache dafür ist die Tatsache, dass eben mit diesem Update alle Abfragen, alle Gruppenrichtlinien-Abfragen nur noch über das Computerkonto ausgeführt werden. Vorher war es so, dass der Computer oder der Gruppenrichtlinien-Client sich im Kontext des Benutzers angemeldet hat am AD und die ganzen entsprechenden Gruppenrichtlinien abgefragt hat. Jetzt wird nur noch das Computerkonto benutzt. Und wenn der Computer selber aber keine Leserechte mehr auf die Gruppenrichtlinie hat, dann kann er die Gruppenrichtlinie auch nicht auslesen und dann wird die Gruppenrichtlinie nicht mehr angewendet. Lösung für dieses Problem schauen wir uns gleich an. Ein weiteres Problem, das vielleicht auch bei dem einen oder anderen schon mal aufgetreten ist, ist die Tatsache, dass Ihre Rechner einfach zu schnell sind. Wenn Sie schnelle, neue, moderne Rechner mit SSDs haben, dann kann es sein, dass der Rechner oder dass das Windows so schnell startet, dass der Rechner mit der Anmeldung im Prinzip schon fertig ist, bevor das Netzwerk überhaupt verfügbar ist. Und dann kann es passieren, dass die Gruppenrichtlinien nicht mehr abgearbeitet werden, weil eben das Netzwerk gar nicht verfügbar ist, wenn der Gruppenrichtlinien-Client startet. Das ist ein kleines Problem, das kann man auch lösen über eine Gruppenrichtlinien-Einstellung. So. Und der letzte Punkt, den man vielleicht auch wissen sollte, auch ein Problem, auf das man stoßen kann, dass ADMX-Dateien nicht kumulativ sind, nicht mehr kumulativ sind. Also es ist in letzter Zeit immer häufiger aufgetreten, dass bei der Erweiterung von administrativen Vorlagen alte Einstellungen aus der ADMX-Datei rausgefallen sind, die dann eben auch nicht mehr über die Group Policy Management Konsole zu verwalten sind. Sie sehen dann die Einstellungen eventuell noch in dem Group Policy Report, aber Sie können die nicht mehr setzen, weil sie schlicht und ergreifend in der Konsole nicht angezeigt werden. Das sind also Dinge, die man auch beachten sollte. Dafür gibt es von Microsoft eine Excel-Datei, in der alle ADMX-Dateien, also das ist eine neue Version von dieser Group Policy Reference-Datei, in der auch alle alten Gruppenrichtlinien, die nicht mehr unterstützt werden oder die rausgefallen sind aus dem ADMX-Dateien, nochmal beschrieben sind. Können Sie bei Microsoft runterladen. Das sind also so ein paar Dinge, auf die Sie eventuell stoßen. Ach so. Und dann eine Lösung noch, ein kleines Tool, das ich Ihnen noch zeigen möchte, was ich ganz interessant finde. Das ist der Policy Analyzer, der das Vergleichen von Gruppenrichtlinienobjekten erlaubt. Schauen wir uns das noch mal kurz an. So. Labs Tool habe ich hier jetzt nicht installiert, ist aber eine recht simple Geschichte. Aber schauen wir noch mal ganz kurz auf das veränderte Verhalten bei der Sicherheitsfilterung. Wenn Sie Gruppenrichtlinien haben, dann haben Sie hier die Möglichkeit, Sicherheitsfilter zu setzen. Und normalerweise steht da immer in den Sicherheitsfiltern authentifizierte Benutzer. Das ist eine Gruppe, die alle Computer und alle Benutzer umfasst. Das bedeutet, alle Benutzer, die da drin sind, für die kann eine Gruppenrichtlinie angewendet werden. Also dieses Startmenü gilt für jeden im System authentifizierten Benutzer. Und wenn man es ganz genau wissen möchte, dann kann man hier hinten auch auf diesen Delegation-Button klicken. Hier hinten sieht man die tatsächlichen Berechtigungen, die vergeben sind. Und hier stehen die authentifizierten Benutzer drin und die haben hier, ja. Zwei Berechtigungen gesetzt, nämlich die Leseberechtigung für eine Gruppenrichtlinie. Damit kann man, oder haben Sie das Recht, die Gruppenrichtlinie überhaupt zu lesen. Und eine zweite Berechtigung, das ist Apply Group Policy. Mit dieser Apply-Einstellung können Sie Gruppen, oder die benötigen Sie, um die Gruppenrichtlinie anwenden zu können. Die Änderung, die stattgefunden hat, ist eben die, dass wenn hier vorne nicht die authentifizierten Benutzer drinstehen, sondern irgendeine Gruppe, wo die Computer nicht vorhanden sind, die Richtlinie nicht mehr angewendet werden kann. Und die Lösung hier, der Fix ist an der Stelle eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur hingehen und muss auf den Richtlinien, wo nur Benutzer eingetragen worden sind, in der Richtlinie hier hinten einfach nur zum Beispiel die Domain-Computer wieder hinzufügen. Und zwar in dem Fall nicht mit Anwendenrechten, sondern alles, was die Computer können müssen. Domänen, Computer. Dann versuchen wir mit Domain. Ist doch Deutsch. Sie brauchen ja auch nur Leserechte, weil es nur darum geht, dass der Computer in der Lage sein muss, das entsprechende Objekt im AD auszulesen. Und damit sind Sie schon wieder im grünen Bereich. Das Ganze geht aber noch einen Schritt weiter, weil das Problem hier an dieser Stelle natürlich ist, dass das Neuanlegen von Gruppenrichtlinien immer wieder die alten Standardberechtigungen setzt. So. Also wenn ich hier ein neues Gruppenrichtlinienobjekt setze, dann habe ich hier immer Standardberechtigungen, die werden aus dem Active Directory-Schema ausgelesen und die Domain-Computer, oder hier stehen immer die authentifizierten Benutzer drin, wenn ich die entferne und hier wieder eine Benutzergruppe eintrage, fehlt den Computern wieder das Lesenrecht. Das muss ich also immer manuell machen. Eine Variante, um das Ganze zu lösen, ist das Ganze im Schema direkt zu ändern. Dafür gibt es eine Eigenschaft in der Vorlage, in der Schemavorlage für Gruppenrichtliniencontainer. Und das Ganze, und hier an dieser Stelle sind wir jetzt beim Thema PowerShell. Das Ganze kann man auch über PowerShell lösen. Wir werden da gleich mal reinschauen. Das hier ist eine Variante im Übrigen, wie Sie alle Gruppenrichtlinien, die habe ich einfach mal auf die Schnelle von Darren Maelia rüber kopiert. Das kann man schöner lösen. Aber das ist einfach ein ganz einfaches Skript, das über sämtliche Gruppenrichtlinien drüber geht, guckt, ob die Gruppe der Authenticated oder ob die Gruppe der Authenticated Users hier benötigt wird, beziehungsweise ob die Computer berechtigt werden müssen, das Objekt zu lesen und dann die Berechtigung entsprechend einfach anpasst. Also das ist einfach nur ein rekursiver Durchlauf über sämtliche Gruppenrichtlinien und eine Anpassung der Einstellungen. Hier sieht man aber schon, wie relativ simpel das ist, mit PowerShell eben mal einmal alle Gruppenrichtlinien zu konfigurieren. So. Genau. Schauen wir gleich nochmal rein. Ich würde jetzt einmal kurz nochmal in das oder in die einzelnen Skripte reingucken und Ihnen ein bisschen zeigen, was man mit Gruppenrichtlinien und PowerShell so alles machen kann. Und zwar habe ich hier mal eine ganze Reihe von Beispielen mitgebracht, wie man Gruppenrichtlinien administrieren kann. Vielleicht eine grundsätzliche Einführung dazu. PowerShell, für diejenigen, die sich mit PowerShell noch nicht auseinandergesetzt haben, hat einen eigenen Satz von Commandlets. Also einen eigenen Satz von Befehlen, mit denen man arbeitet. Das sind die sogenannten Commandlets. Und diese Commandlets, die hier zur Verfügung stehen, die kommen aus einem Modul, das nennt sich Group Policy. Man kann sich die alle anzeigen lassen. Und das ist eigentlich die Stärke. Das ist das, was die Verwaltung sehr, sehr einfach macht, weil man im Prinzip genau wie man normalerweise in der Kommandozeile Befehle hat, hier einfach eine ganze Reihe von spezialisierten Befehlen hat, mit denen man direkt mit den Gruppenrichtlinien arbeiten kann. Also man muss keine großen PowerShell-Skripte schreiben, um mit PowerShell vernünftig arbeiten zu können oder mit Gruppenrichtlinien vernünftig arbeiten zu können und PowerShell. Und ich habe hier einfach mal so ein paar Beispiele, die sehr, sehr einfach anfangen und dann auch ein bisschen komplexer werden. Wenn Sie nämlich zum Beispiel Ihre Gruppenrichtlinie mit PowerShell anzeigen lassen wollen, dann gibt es ja einfach ein Command, das heißt getGPO. Dieses getGPO, das zeigt Ihnen die eine oder mehrere Gruppenrichtlinien an und das hat einen Parameter, also dieses minus all ist einfach ein Parameter und der sagt, zeig mir mal alle Gruppenrichtlinien an, die ich habe. Und der liest dann einfach alle Gruppenrichtlinienobjekte aus dem AD aus. Und eine der Stärken von PowerShell ist das Importieren und Exportieren von Daten. Das heißt, wenn Sie einen Report oder eine Auflistung aller Ihrer Gruppenrichtlinien einfach mal wegspeichern wollen, dann benutzen Sie dieses Pipe-Symbol und sagen einfach, gib mal diese komplette Ausgabe in eine CSV-Datei aus. Das sieht so aus, Export CSV. Ja, den Button hätte ich nicht drücken sollen. Ich führe jetzt nur das einzelne Kommando aus. Der hat die Daten in diese CSV-Datei geschrieben. Das hier ist jetzt eine Excel-lesbare Datei. Das sieht hier jetzt erstmal nicht so spektakulär aus, wenn ich die Datei in Excel aufmache, dann kann ich direkt die gleiche Ausgabe, die ich hier habe, einfach als Excel-Format sehen. Mit allen Informationen. Also zum Beispiel, wann ist die Gruppenrichtlinie das letzte Mal geändert worden, welche Einstellungen sind da drin und so weiter. Ein Problem, das sehr häufig besteht, ist die Dokumentation von Gruppenrichtlinien. Also Ich möchte gerne alle meine Richtlinien dokumentieren. Ich habe aber keine Zeit oder keine Lust oder was auch immer. Und grundsätzlich ist es ja relativ einfach, einen Report von einer Gruppenrichtlinie zu ziehen. Aber es ist halt sehr, sehr aufwendig, wenn ich sehr, sehr viele davon habe. Das heißt, ich gehe hier in die Gruppenrichtlinienkonsole rein, gehe in die Settings, sage Save Report. Dann kriege ich meinen Report generiert, entweder als XML oder als HTML-Datei. Ich kann den irgendwo wegspeichern. Aber es ist halt, wie gesagt, aufwendig, wenn man sehr, sehr viele Gruppenrichtlinien hat. Es ist aber sehr, sehr einfach, wenn man mit PowerShell arbeitet. Das ist nämlich benötigt, oder man, das Einzige, was man benötigt, ist prinzipiell hier dieser Einzeiler. GetGPO-Report, ich gebe an, welche Gruppenrichtlinie ich exportieren möchte, also den Namen. Ich gebe an, wohin der Report soll und ich sage ihm, dass ich die Daten gerne als HTML-Report hätte. So, und unter der Voraussetzung, dass der Pfad existiert, klappt das auch. So, zweiter Versuch. Und dann schreibt ihr mir den Report weg. Die virtuelle Maschine hier hakelt ein bisschen. Aber, ja. Und jetzt habe ich meinen Report weggespeichert. Als ganz normalen HTML-Report, so wie man das kennt. So. Das Ganze kann man auch für alle Gruppenrichtlinien-Objekte machen. Und dafür gibt es einmal die Möglichkeit, einfach zu sagen, getGPOReport-all. Das ist aber nicht besonders hübsch, weil der da nämlich alle Einstellungen in eine einzige Report-Datei schreibt. Aber mit einem kleinen Trick kann man hier jetzt sehr einfach einzelne Dateien generieren. Das geht dann über dieses Kommando oder über dieses Kommando hier. Das ist wieder ein Pfadproblem. Ich da GPO Result geschrieben habe. So. Naja. Grundsätzlich funktioniert das jedenfalls. Also hierüber kann man jetzt für, hier stimmt immer noch irgendwas mit dem Pfad nicht, hierüber kann man jedenfalls für, Dankeschön, sämtliche Gruppenrichtlinien einfach einen Report ziehen. GPO Report. Jetzt nehmen wir auch den richtigen Pfad. So. Jetzt generiert er mir für jede einzelne Gruppenrichtlinie einen Report. Und das Ganze kann ich auch mit dem Backup machen. Auch das ist sehr, sehr simpel zu lösen. Und zwar hier in diesem Fall ist das schon die etwas komplexere Variante. Mit Backup GPO-all und einem Backup-Pfad kann man nämlich einfach mal ein Komplett-Backup sämtlicher Gruppenrichtlinien machen. Aber das ist ja nicht unbedingt immer spannend. Und zwar habe ich hier zwei Varianten. Einmal die, bei der ich zu dem Backup auch gleichzeitig noch eine CSV-Datei generiere, in der sämtliche Backups abgelegt sind. Da werden einfach die ganzen Daten von dem Backup-GPO wieder in eine CSV-Datei mit umgeleitet. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass der Pfad GPO-Backup auch existiert. Damit habe ich jetzt ein Backup sämtlicher Gruppenrichtlinienobjekte gemacht. C, GPO Backup. Hier sind sämtliche Gruppenrichtlinienobjekte gesichert. Und dadurch, dass ich die Daten auch in eine CSV-Datei ausgegeben habe, kann ich die jetzt auch einfach wieder alle einlesen. Und mir über ein Grid View. Man muss natürlich im richtigen Pfad drin sein. Das mit den Pfaden habe ich heute nicht so. So. Also hier habe ich jetzt eine Auflistung aller meiner Gruppenrichtlinien, Backups. Das ist im Prinzip ähnlich wie das, was man auch in der Group Policy Management Konsole bekommen kann. Hier habe ich jetzt allerdings die Möglichkeit, diese CSV-Datei zu erweitern. Das heißt, man kann dieses Backup nehmen und kann im Prinzip hier jetzt hingehen und kann erstmal sagen, sicher mir doch bitte nur alle Gruppenrichtlinien oder sicher mir nur alle Gruppenrichtlinien weg, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums, also zum Beispiel innerhalb des letzten Tages, nicht geändert haben, weil jedes Gruppenrichtlinienobjekt auch die Modifikationszeit mitgibt. Und dann kann ich einfach nur diese Richtlinien sichern. Und dann kann ich alle Änderungen, also neu dazugekommenen Sicherungen, wieder in diese CSV-Datei reinschreiben. Das heißt, die Daten in der CSV-Datei werden einfach angehängt und dadurch habe ich dann eine Komplettdokumentation aller meiner Richtlinien. Und was man dann zum Beispiel auch machen kann, ist diese CSV-Datei einfach wieder einzulesen und anhand der CSV die Daten wieder herzustellen. So. Also das hier ist im Prinzip genau das gleiche wie hier oben, nur dass er jetzt tatsächlich nur noch die Gruppenrichtlinien sichert, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums geändert haben, so dass man eben nicht alles 20 Mal sichert, sondern nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. So. Und dann gibt es noch jede Menge andere Möglichkeiten. Ich gehe hier nur mal ganz kurz drüber. Die Skripte können Sie dann auch aus dem Internet runterladen. Man kann zum Beispiel neue Gruppenrichtlinien anlegen mit PowerShell. Das geht über New GPO und gibt man einfach den Namen der Gruppenrichtlinie an. Dann kann man die Daten wieder ausgeben, weiterpipen an ein Set GP Registry Value. Mit dem legt man dann die ganzen Gruppenrichtlinien oder die ganzen Einstellungen an, die über über die Registry gesetzt sind. Also ein Großteil der Richtlinien geht ja in die Registry-Poll-Datei und sind einfach nur reine Registry-Settings. Und die kann ich hier über diesen Set-GP-Registry-Value-Eintrag einfach direkt in diese Gruppenrichtlinie reinschreiben. Das heißt, man kann alles, was Registry-basiert ist, komplett über PowerShell automatisieren. Dann kann man über Set-GP-Permission die Berechtigungen auf der Gruppenrichtlinie setzen, also die bestehenden Gruppenrichtlinien durch neue oder die bestehenden Berechtigungen durch neue ersetzen oder eben hinzufügen. Hier in diesem Fall sind eben mal die Authenticated Users entfernt worden. Und stattdessen ist dann hier eine Gruppe User Helpdesk berechtigt worden. Ich führe das mal aus. So, dann legt er eine neue Gruppenrichtlinie an, oder ein neues Gruppenrichtlinienobjekt, PSH, Demo, IE, keine Hilfe. Ich drücke hier einmal F5. Und hier ist der Eintrag, oder hier ist jetzt die neue Gruppenrichtlinie mit dem entsprechenden Eintrag. Das geht an dieser Stelle, wie gesagt, nur mit Registry-Einstellungen. Das heißt, wenn Sie Security-Einstellungen oder Auditing-Einstellungen setzen wollen, dann werden die über Textdateien konfiguriert, die kann man in die Gruppenrichtlinie dann reinkopieren. Das ist auch möglich, aber das wäre dann eben ein zusätzlicher Vorgang, den ich nicht direkt über PowerShell abbilden kann, aber ansonsten kann ich hier jegliche Konfiguration auch direkt einfach mit PowerShell automatisieren. So. Es geht noch weiter, wir haben hier ein Beispiel, mit dem man jetzt Einträge oder Werte aus der Registry-Einträge raussuchen kann. Suchen wir mal alle Gruppenrichtlinien raus, wo folgender Registry-Eintrag gesetzt worden ist. Das lasse ich jetzt mal weg, weil ich gerne darauf nochmal eingehen würde. Ich habe auch noch ein kleines Modul geschrieben. Modul ist eine Erweiterung für PowerShell und mit diesem Modul hat man eine Reihe von neuen Funktionen drin. Die sind zum Teil nicht so spektakulär, aber einige finde ich schon sehr, sehr interessant. Einer hier ist zum Beispiel ganz interessant, um einfach mal zu gucken, welchen Replikationsmodus, da habe ich jetzt wieder den falschen Button gedrückt, welchen Replikationsmodus die Domäne gerade hat. Na? Das ist eine Funktion, die wird einmal aufgerufen oder einmal gestartet, dann kann ich sie hier als Commanded aufrufen. Und der sagt mir dann eben entsprechend, ob meine Domäne sich im DFS oder im FRS-Replikationsmodus noch befindet, beziehungsweise das SysVol-Verzeichnis. Ganz hilfreich, wenn man nicht genau weiß, in welchem Replikationsmodus man ist oder ob man noch migrieren muss. Dann haben wir hier ein kleines Commanded, das setzt einfach nur das Debug-Logging für Gruppenrichtlinien, Debug-Logging ist eine erweiterte Logging-Funktionalität. Normalerweise schreiben die Gruppenrichtlinien alle ins Event-Log rein. Aber wenn man genauer wissen möchte, was da passiert, oder noch genauer wissen möchte, was da passiert, kann man das Debug-Logging einstellen. Das ist eigentlich einfach nur ein Registry-Key, der hier gesetzt wird. So. Und hier mit der Funktion kann ich das Debug-Logging dann einfach aktivieren. Die heißt dann eben set GP Debug Logging. Dann wird das Debug Logging eingeschaltet. Dann wird gleich der entsprechende Pfad für das Debug Log angelegt. Der muss nämlich vorhanden sein, damit die PowerShell oder damit der Group Policy Client das Logging starten kann. Hier. Und mit einem Neustart des Clients liest er dann die Konfiguration aus und dann wird hier eine Logdatei entsprechend angelegt. Die kann man dann hier zum Beispiel mit der Funktion getGPDebugLog auch ausgeben. Die wird dann gepasst, das heißt, der gibt die Daten wirklich einzeln aus nach Prozess-ID, nach Thread-ID, nach Eintragstyp, nach Message. Normalerweise hat man einfach nur eine lange oder eine einzelne Zeile, wo alle Informationen hintereinander geklatscht sind. Hier gibt es noch ein schöneres Tool, das allerdings installiert werden muss. Und hiermit kann man dann die Daten tatsächlich so von dem Rechner ohne weitere Installation einfach auslesen. So. Hier sind noch ein paar mehr drin. GetGP Extensions, mit dem kann man sich anzeigen lassen, welche Gruppenrichtlinien-Extensions auf dem Rechner installiert sind. Die Extensions sind dafür zuständig, die ganzen Gruppenrichtlinien-Einstellungen auf dem Rechner auch anzuwenden. Davon gibt es unter Windows 10 47 Stück und man kann aber auch welche nachinstallieren. Und mit diesem Tool hier kann man dann gucken, welche sind installiert. Und welche Einstellungen sind gesetzt? Das sieht dann ungefähr so aus. So. GetGP Extensions. Show Reg Keys sorgt dafür, dass die ganzen zusätzlichen Einstellungen noch mit ausgegeben werden. Und das Ganze kann man dann auch wieder hübsch ausgeben in so einem Grid View. So. Und dann sieht man hier die ganzen installierten Gruppenrichtlinien-Extensions, den Namen der Extension, welche DLL dafür verwendet wird. Das sind alles Informationen, die kommen aus der Registry und hier sind dann die einzelnen Optionen nochmal eingetragen, die gesetzt sind. Also wann darf die Richtlinie angewendet werden oder darf die im Hintergrund verarbeitet werden, was auch immer. Das sind alles Einstellungen, die man aus der Registry ziehen kann. Kriegt man über diese Funktion. Die hier finde ich auch sehr neckisch. Thema Health Check der Gruppenrichtlinien. Ich möchte gerne leere Gruppenrichtlinien in meiner Umgebung finden. Oder wissen, welche Gruppenrichtlinien sind eigentlich gar nicht mehr angewendet. Get GPO minus all. Und dann sage ich get empty GPO report out grid view. Das ist jetzt nur eine ganz kleine Umgebung, aber größeren Umgebungen mit mehreren hundert Gruppenrichtlinien kann das schon mal ganz interessant sein, herauszufinden, welche Gruppenrichtlinien sind denn überhaupt noch verwendet. Und hier habe ich eben zum Beispiel eine New Group Policy Object, die ist einfach leer, da sind keine Einstellungen drin, weder in der Benutzer- noch in der Computerrichtlinie. Das ist hier relativ aufwendig gemacht, diese Funktion. Man kann das einfach über die Version auslesen, aber die ist nicht hundertprozentig, die Aussage, die man daraus bekommt. Und hier mit dieser Funktion sieht man wirklich genau über Gruppenrichtlinien-Reports, welche Einstellungen sind gesetzt und welche sind nicht gesetzt. Also das nur mal so als kurzer Überblick, was man mit PowerShell und Gruppenrichtlinien alles machen kann. Es gibt also einfach einen riesen Satz von fertigen Commandlets, die man schon zur Verfügung hat, mit denen man schon viele tolle Möglichkeiten hat. Reports ziehen oder Backups machen, was für die eine oder andere Umgebung bestimmt noch ganz interessant ist, um eben Backups oder Reports zu automatisieren. Aber man kann mit ein bisschen mehr Know-how auch noch ganz andere Sachen aus den gruppenrichtigen Informationen rausziehen und zum Beispiel so einen Health-Check machen oder eben Berechtigungen setzen. Das ist die letzte Funktion. Ich habe ja auch noch eine Funktion, die eben genau diese Änderungen am AD-Schema durchführt und dann die Gruppe der Authenticated Computers oder der Domain Computer, so der Domain Computer einfügt, die habe ich auch noch mit drin. Diese ganzen Skripte, die können Sie einmal das Modul, aber auch die einzelnen Skriptbeispiele, die können Sie dann alle auch von meiner Webseite runterladen, www.netzweise.de oder netzweise-ittraining.de. Da gibt es ein Da gibt es auf jeden Fall, vielleicht geht es ja gleich noch auf, da gibt es eine Kategorie Weisheiten und darunter gibt es eine Dokumentation Dokus, genau. Also hier gibt es Weisheiten und unter Weisheiten gibt es Doku. Und hier werde ich die Skripte alle zur Verfügung stellen. Das hier ist der Blog, eigentlich wollte ich Doku haben. Das ist nicht das, was da eigentlich auftauchen sollte. Der Demogott ist mir heute wirklich nicht... Ich lasse das einfach mal so stehen. Also das ist eigentlich die Oberkategorie. Eigentlich müsste hier eine Unterkategorie aufgehen, können Sie ja mal gucken. Da gibt es ganz viele Dokumentationen zu allem möglichen Kram. Da stelle ich das Modul zur Verfügung, da stelle ich die Reports für die Windows 10 Einstellungen zur Verfügung und da werde ich in nächster Zeit auch eine ganze Reihe von neuen Funktionen noch machen. Ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne noch fertig bauen möchte, wo mir aber leider im Moment die Zeit zu fehlt. Da wird also noch ein bisschen was nachkommen. Und ansonsten, falls Sie Interesse an PowerShell haben und irgendwie aus der Region Hannover kommen. Die PowerShell User Group trifft sich jeden dritten Freitag im Monat um 18.30 Uhr bei uns im Unternehmen. Und wenn Sie mal eine Erinnerungsmail bekommen sollen, gehen Sie einfach auf User Groups, PowerShell User Group. Und hier können Sie sich einfach in den Reminder Newsletter eintragen. Das ist also kein Spam Newsletter, sondern da schicke ich einfach einmal im Monat die Erinnerung, wann das nächste Treffen stattfindet und was für Themen behandelt werden. Ja, und damit sind wir dann mit dem Thema auch soweit durch. Ich hoffe, dass vielleicht das eine oder andere dabei war, mit dem Sie ein bisschen was anfangen konnten. Und ansonsten, wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.